Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Sollen wir oder?
Ja? Also wollen wir da einen Augenblick warten oder?
Okay. Guten Tag, liebe Literaten, die im Augenblick hier leider noch nicht ganz so zahlreich in den Reihen sitzen. Ich hoffe, dass vielleicht noch einige hier reinfinden. Und ich wollte ein neues Buch vorstellen, was in der Edition A.B. Fischer erschienen ist. Das ist eine Reihe, wo das erste Buch Petersburg, eine literarische Zeitreise. Das zweite Buch war Venedig, eine literarische Zeitreise. Und das dritte und das neueste ist jetzt gerade erschienen, Zürich, eine literarische Zeitreise. Und unsere Autorin, Frau Memmert, Steffi Memmert-Lunau, sitzt neben mir. Und sie hat den Text geschrieben und ich bin zwar die Verlegerin auch dieses Buches, also Verlegerin der Edition A.B. Fischer. Ich bin aber die Fotografin in diesem Falle auch, also Verlegerin und Fotografin, und ich bin in der Edition A.B. Fischer das A. Ja, jetzt würde ich vielleicht auch Steffi fragen mal. Steffi, du wohnst in der Nähe von Zürich. Du wohnst in Lörrach. Das ist also ziemlich an der Grenze zur Schweiz. Was hat dich dazu veranlasst, nun Zürich als literarische Zeitreise uns vorzustellen? Vielleicht sage ich zuvor noch, dass die literarische Zeitreise 15 Essays beinhaltet zu verschiedenen Schriftstellern. Anfangen tun fängt es bei Lavater an, der um 1800 in Zürich ein sehr bekannter Schriftsteller und auch Wissenschaftler war. Es geht dann weiter bis Zürich, bis Max Frisch, das ist der letzte, der also zwar auch schon tot, aber er ist auf jeden Fall im 20. Jahrhundert noch, da endet das dann, diese Essay-Reihe. Und vielleicht kann man noch sagen, dass Zürich, wenn man Zürich zum Beispiel mit einem lebendigen Ornamismus vergleicht, dann ist die Literatur die Seele in der statt. Und jetzt würde ich dich nochmal fragen, Steffi, was hast du jetzt noch, warum bist du nun nach Zürich direkt gefahren?
Okay, also es waren ganz viele Fragen auf einmal. Fragen, die sich bereits auf den Inhalt des Projektes bezogen und Fragen, die sich eigentlich auch auf unsere Zusammenarbeit bezogen. Dazu muss ich sagen, dass Angelika Fischer und ich uns bereits seit beinahe 10 Jahren kennen, dass wir bereits gemeinsam nach Petersburg gereist sind und in Petersburg ein Zeitreiseprojekt realisiert haben. Petersburg, eine literarische Zeitreise. Der Grund dafür ist, dass ich ausgebildete Slawistin bin und viele Jahre in Russland gelebt habe. Das Russisch für mich mein Arbeitsinstrument, aber auch mein liebster Gegenstand war. Und ich mir immer gewünscht habe, Petersburg in Deutschland, in Europa auch als literarische Stadt bekannter zu machen. Und so entstand im Jahr 2011 unsere Zusammenarbeit und mit dieser Reise, gemeinsamen Reise nach Petersburg, wo wir in den literarischen Museen fotografiert haben. Als dann, also das war quasi der Beginn der Reihe, Petersburg eine literarische Zeitreise, danach ist ein Band entstanden, Venedig eine literarische Zeitreise. Und es lag dann eigentlich für mich auf der Hand, ein Buch zu realisieren, das sich mit Zürich als literarische Stadt beschäftigt. Und wie gesagt, ich selbst bin ausgebildete Literaturwissenschaftlerin. Ich habe lange in Zürich für eine internationale Firma gearbeitet und dort gehört es zu meinen Aufgaben, den VIP-Besuchern, die die Stadt zu zeigen. Und in diesem Zusammenhang habe ich eben selbst für mich sehr viel von Zürich entdeckt und war aber auch immer wieder erstaunt, dass all dieser literarische Reichtum, der eigentlich mit dem Beginn der Schriftlichkeit begründet ist, also mit der Entstehung einer der schönsten Liederhandschriften in der deutschen Literatur, nämlich der Manesse-Handschrift, von der gar keiner weiß, dass die in Zürich entstanden ist. Alle kennen dieses Werk als Heidelberger Liederhandschrift. Also die denken immer, also es wird jetzt in Heidelberg aufbewahrt und keiner kann sich überhaupt Vorstellungen darüber machen, dass das in Zürich entstanden ist. In Zürich ist, also Zürich hat die mittelalterliche Geschichte beginnt damit derer von Manegg, die das Geschlecht der Manesses, die auf der Burg Manegg im Prinzip die dort als große Literaturförderer und Mäzenaten des Mittelalters aufgetreten sind. Und heute weiß das kaum jemand. Genauso wie kaum einer die Geschichte der Literatur zur Zeit der Aufklärung kennt oder zur Zeit der Reformation. Es gibt sehr wenige, die wissen, dass das Grab von Ulrich von Hutten, einem der Voraufklärer in Deutschland, dass dieses Grab sich auf einer Insel im Zürichsee befindet, nämlich auf der Insel Ufenau. Und dass diese Insel mit dem Ulrich-Hutten-Grab im 19. Jahrhundert geradezu ein Pilgerort war, wo Deutsche, die sich eigentlich um die Einheit Deutschlands gekümmert haben, wo die zu Scharen hingepilgert sind und wo es auch ein berühmtes Gemälde gibt von Caspar David Friedrich, das Grab Ulrich Huttens. Dann, es gab für mich viele solche Auslöser, wo ich gedacht habe, ja halt, also das ist jetzt alles in Zürich gewesen, mal ganz abgesehen davon, eben von der Literatur des Expressionismus, von der Literatur des Dadaismus, von all den literarischen Strömungen, die Anfang des 20. Jahrhunderts in Deutschland entstanden sind und wo auch sehr viele Fluchtbewegungen in Zürich geendet haben. Und das waren immer für mich so aufregende Momente, wo ich gedacht habe, na, aber keiner hat das mal jemals im Zusammenhang erzählt. Also es ist jetzt nicht so, dass das jetzt alles wahnsinnig neue oder völlig unbekannte Themen sind, aber es wurde nie im Zusammenhang dargestellt. Und da in dieser Situation habe ich gedacht, also ich möchte das machen, ich möchte von Zürich als literarischer Stadt berichten. Und das war der Auslöser und dann konnte ich da auch die Fotografin Angelika Fischer gewinnen, die mit sehr viel Engagement, mit sehr viel persönlichem Einsatz diese literarischen Orte in Zürich aufgesucht hat.
Ja, dazu ist zu sagen, dass also in Petersburg wir durchaus eine andere Landschaft da vorgefunden haben. In Petersburg waren die Wohnungen, die authentischen Orte zu besichtigen. In Zürich war das nicht der Fall. Da mussten wir ganz schön suchen, um also diese authentischen Orte, ja, beziehungsweise mehr an der Literatur, würde ich sagen, aus der Literatur die Orte aufsuchen. Und es gibt natürlich eben von Thomas Mann noch das Haus, aber es ist natürlich nicht direkt wie in Petersburg oder auch in Venedig. Es ist auch nicht so authentische Orte mehr, aber es gibt einen Ort, der durchaus authentisch ist, und das ist zum Beispiel Robert Walser in Wädeswil, und den haben wir also aufgesucht, und da ist das Haus und auch sein Büro, wo er also den Roman Der Gehilfe geschrieben hat. Jedenfalls ist das ein authentischer Ort. Er hat also auch in dem Turm gewohnt in der Zeit, als er da beschäftigt als Gehilfe war. Und aus diesem Grunde wäre es ganz gut, Steffi, wenn du vielleicht aus diesem Text, also aus diesem Essay-Text uns ein bisschen vorliest. Wäre das möglich?
Ich lese daraus sehr gerne vor. Ich möchte nur noch ein paar Vorbemerkungen machen. Es ist halt so, erstens eben ist das Projekt, das Buch, ein Gemeinschaftsprojekt, und ohne die Arbeit der Fotografin ließe es sich schwer vorstellen. Es ist vielleicht, ich darf das mal ein bisschen hochhalten und ein bisschen zeigen. Es ist schwarz-weiß fotografiert. Und da ist nämlich, da habe ich nämlich gleich eine Frage, also das ist jetzt, wird jetzt das Kapitel sein, aus dem ich vorlese. Es ist schwarz-weiß fotografiert, es ist analog fotografiert, es ist also in einer klassischen oder geradezu nostalgischen Fototechnik angefertigt, und da habe ich jetzt eigentlich noch eine Frage, bevor ich anfange zu lesen, an Angelika Fischer, warum sie diese Art der Fotografie so favorisiert. Also es, ja.
Ja, das ist, Schwarz-Weiß-Fotografie ist für mich also, auf jeden Fall eine Vorliebe, aber nicht nur eine Vorliebe, sondern die Farbfotografie ist, hat immer eine Authentik, die also in dem Falle, weil es sich ja um eine Zeitreise handelt, auch historische Aufnahmen dabei sind, und die haben eine gewisse Transzendenz und lassen sich dann also besser in diesem Text, in diesem Buch zeigen. Und ich wollte, oder wir wollten auf jeden Fall kein Reisebuch über Zürich erstellen, und ein Reisebuch oder würde auf jeden Fall ja dann in Farbfotografie fotografiert werden. Das würde also eben ein authentisches oder ein aktuelles Buch werden, was also nicht die Tendenz oder was uns als für diese Reihe, für diese literarische Zeitreise auf jeden Fall nicht gefällt. Also die aktuelle Fotografie.
Okay, also ich verstehe, das ist halt die spezielle Formensprache und die für die Möglichkeit, in die Vergangenheit einzudringen, auch eine Vereinheitlichung der Optik, was auch das Buch wirklich also sehr visuell auch sehr schön macht. Ja, also ich würde dann ein Kapitel lesen, eines, das sich mit Robert Walser beschäftigt. Robert Walser ist einer der skurrilsten Schweizer Schriftsteller, kann man so sagen. Das Kapitel heißt Sonntagsgefühl am Zürichsee. Robert Walser, 1878 bis 1956, ist Gehilfe in Wädenswil, und Franz Kafka spürt in Zürich seine Nähe. Man sah es den Wegen am Abendlicht an, dass es Heimwege waren. Einer der schönsten Sätze der Schweizer Literatur stammt von Robert Walser. Als er ihn 1908 schrieb, lebte Walser in Berlin und litt nicht nur unter Heimweh, sondern spürte das nahe Ende einer althergebrachten Lebensweise. Der Heimweg im Abendlicht setzt voraus, dass der Mensch beides hat, Heim und Tagwerk. Doch die ländlich-patriarchalische, vom Tageslicht strukturierte Lebensweise schwindet. Die Elektrizität erlaubt, die Nacht zum Tag zu machen, und der moderne Alltag verlangt Anpassungsleistungen, denen nicht alle Menschen gewachsen sind. Robert Walsers Prosa erfasst den Moment des Bruchs. Seine Figuren lösen sich vom Alten und kommen im Neuen nicht an. Auch Walsers eigene Biografie ist in einem prekären Zwischenraum verortet. Weder das Heim noch das Tagwerk waren für ihn gewiss. Ende September 1896 kommt Robert Walser in Zürich an. Er nimmt nicht den kürzesten Weg zum Amtshaus, wo er sich als neuer Einwohner melden muss, sondern schlendert gemächlich durch das raschelnde Laub über den Lindenhof. Er hat ein starkes Gefühl für die Natur und sucht den weiten Ausblick, ehe er sich im Häusermeer verliert. Doch er ist guter Dinge und die Stadt scheint ihm nicht fremd zu sein. Aber er selbst ist sich nicht ganz geheuer. Da kommt er. Ein hübscher, schlanker, nerviger, starker, zärtlicher, baumhoher und lang aufgeschossener Mensch, und mitsamt seinen Eigenschaften, die für ihn mehr und mehr zu Fremdheiten oder Unbekanntheiten wurden, unternahm er es, in eine Stadt zu ziehen und sie zu seinem bleibenden Aufenthaltsort zu erwählen, die sowohl eine Universitäts- als auch eine Bahnhofstraße besaß und als Europäerlager weit und breit bekannt zu sein, das Vergnügen hatte und den holden Vorzug genoss. Er ist 18 Jahre alt, nicht mehr ganz der grüne Junge vom Lande, denn er hat bereits eine berufliche Vergangenheit, eine abgebrochene Banklehre in seiner Heimatstadt Biel und eine aufgegebene Anstellung bei einem Transportunternehmen in Basel. Nun sucht er eine Gegenwart, denn Zukunft ist nichts, woran er sich klammern will. Kommis trägt er bei seiner Anmeldung in die Spalte Beruf ein. Vom Vorsatz, Dichter zu werden, gibt er nichts preis. Vage spürt er, dass es nicht so einfach sein wird mit der Dichterexistenz, bei seinen Eigenschaften und Fremdheiten. Bildung fehlt ihm. Aus Geldmangel musste er mit 14 Jahren die Schule verlassen. Die Eltern hatten kein Geschick gehabt mit ihrem kleinen Geschäft im schweizerischen Biel, während ein Kind nach dem anderen auf die Welt kam. Die Mutter, fantasiebegabt, aber gemütskrank, leicht aus der Bahn zu werfen, musste gepflegt werden von der ältesten Tochter. Und auch bei den Geschwistern zeichnen sich schwierige Anlagen ab. Später gibt das den Stoff zu Walsers Roman Geschwister Tanner. Robert selbst wollte zunächst Schauspieler werden und versuchte es in Stuttgart, wo der ältere Bruder Karl als Theatermaler beschäftigt war. Er hatte sogar einen Vorsprechtermin, aber wie wird sein kehliger, alemannischer Dialekt im Schwäbischen geklungen haben? Als er in Zürich anlangt, in der Weltstadt des Geldes, dem Schweizer Banken- und Handelsplatz, hat er für sich aus der Not eine Tugend gemacht. Vielleicht fing ich an zu dichten, weil ich arm war und einer Nebenbeschäftigung bedurfte, damit ich mich reicher fühlte. Zürich, das sich der junge Mann als Ausgangsort für seine Schriftstellerkarriere ausgesucht hat, veränderte sich in dieser Zeit rasant. Aus den Dörfern drängen Menschen in die Fabriken und siedeln sich am Stadtrand an. Der Eisenbahnpionier Alfred Escher hatte während seiner Amtszeit als Bürgermeister die Weichen für Zürichs Zukunft gestellt und das Stadtzentrum einer radikalen Verjüngung unterzogen. In den 10 Jahren vor und nach der Jahrhundertwende erhielt die Stadt ihr heutiges Aussehen, besonders links der Limmat, wo die mindere Stadt lag, die mittelalterlichen Quartiere der Leineweber, Bleicher und Färber, wuchsen Bank- und Geschäftshäuser aus dem sumpfigen Boden. Wie in anderen Orten auf dem Markt oder die Kirche, lief in Zürich alles auf den Bahnhof zu. Der Hügel Sielbühl östlich der Bahnhofstraße, auf dem eine mittelalterliche Klosteranlage stand, wurde abgetragen. An seiner Stelle steht heute die Urania-Sternwarte. Die Amtshäuser und das Polizeigebäude wurden vergrößert. Am Paradeplatz und zum See hin, wo der Fröschengraben verlief, bestimmte nun die strenge Eleganz der Bankanstalten und Kaufhäuser das Bild. Die verwinkelten Wirtschaftsgebäude des Fraumünsterklosters verschwanden. Die Fraumünsterpost, die Börse entstanden und in all den neuen Häusern und Institutionen benötigte man den Kommis, den kaufmännischen Angestellten oder Handlungsgehilfen. Als Kommis stand Robert Walser am unteren Ende der Bürokarriereleiter. In seinem ersten Prosabuch, das übrigens im Inselverlag in Leipzig erschienen ist, Fritz Kochers Aufsätze, beschreibt er das Wesen des kleinen Angestellten und führt damit einen neuen Figurentyp in die deutschsprachige Literatur ein. Ein Kommis ist in seiner Kleidung wie in seiner Lebensweise ordentlich. Unordentliche fallen außer Betracht. Der rechte Kommis legt gewöhnlich keinen reichen Witz an den Tag. Er wäre ein mittelmäßiger Kommis, wenn er es täte. Ein Kommis erlaubt sich in Bezug auf Ausschreitungen äußerst wenig. Feuriges Temperament ist in der Regel nicht seine Sache, dagegen besitzt er Fleiß, Takt, Anpassungsgefühl und eine Menge Eigenschaften, die so köstlich sind, dass sie ein so demütiger Mann wie ich bin nicht oder kaum zu erwähnen wagt. Ein Kommis kann ein sehr herzlicher oder herzhafter Mensch sein. Ich kenne einen, der bei einer Feuersbrunst eine hervorragende Rolle im Rettungswesen gespielt hat. Ohne feuriges Temperament zum Retter bei Feuersbrünsten werden, das ist die Logik und das Spiel der walserschen Poetik. Tautologien und weitschweifige Wiederholungen, Zirkelschlüsse und unbedingte Ernsthaftigkeit gesteigert zur Groteske zeichnen seine Texte aus. Begeisterte Leser sind Franz Kafka und Max Brod. Der Kommis in Zürich, das ist die Schweizer Variante des Schreibers Bartleby aus dem New Yorker Finanzdistrikt oder des Schreibers Akaki Akakiewicz aus der Petersburger Amtsstube, auch wenn der junge Robert Walser die Erzählungen von Hermann Melville oder Nikolai Gogol kaum gekannt haben wird. Franz Kafka wird die Undurchschaubarkeit und Sinnlosigkeit moderner Institutionen und Arbeitshierarchien weiter literarisch ergründen. Robert Walser, der kein Kommis sein möchte, aber so viel über dessen Wesen weiß, verliert sich im Gewimmel der Großstadt. In den 10 Jahren, in denen er in oder bei Zürich wohnt, wechselt er 15-mal das Zimmer. Nie gefällt es ihm, nie findet er, was er sucht. Vorzugsweise lebt er in möblierten Mansardenstuben in der Altstadt. Oft muss er die Miete schuldig bleiben und immer hat er Gründe, weiterzuziehen. Unstet ist er auch bei seinen Arbeitsverhältnissen. Er arbeitet in Fabriken, bei Versicherungs- und Transportgesellschaften und bei Banken. Walsers alter Ego, Simon Tanner, resoniert in Geschwister Tanner: Ich bin noch überall, wo ich gewesen bin, bald weitergegangen, weil es mir nicht behagt hat, meine jungen Kräfte versauern zu lassen in der Enge und Dumpfheit von Schreibstuben, wenn es auch nach aller Leute Meinung die vornehmsten Schreibstuben waren, zum Beispiel gerade Bankanstalten. Gejagt hat man mich bis jetzt noch nirgends. Ich bin immer aus freier Lust am Austreten ausgetreten, aus Stellungen und Ämtern heraus, die zwar Karriere und weiß der Teufel was versprachen, die mich aber getötet hätten, wenn ich darin verblieben wäre. Spricht hier Simon Tanner oder Robert Walser? Das imaginäre Ich ist autobiografisch, Dichtung und Wahrheit gehen bei Walser Hand in Hand. Seine Biografen haben immer auf seine Texte zurückgegriffen, um das Wenige, das aus seinem Leben in Zürich bekannt ist, damit abzugleichen. Der Konflikt zwischen seinem Anspruch als Dichter und seiner Pflicht als Schreiber, der seine Lebenszeit an einen Dienstherrn verkauft, ist für ihn so unüberwindlich, dass er keinen Kompromiss eingehen kann. Wenn er etwas Geld hat, dichtet er. Wenn er kein Geld mehr hat, sucht er sich eine Stellung. Seine kalligraphische Handschrift hilft ihm immer wieder in Lohn und Brot. Seine Bewerbungsschreiben mögen sachlicher abgefasst gewesen sein als sein poetischer Text das Stellengesuch, aber inhaltlich entspricht es genau dem, was er sich wünschte. Ich bin ein armer, junger, stellenloser Handelsbeflissener, suche eine geeignete Stelle und erlaube mir hiermit, sie höflich und artig anzufragen, ob vielleicht in ihrem luftigen, hellen, freundlichen Räumen eine solche frei ist. Ich weiß, dass ihre Wertefirma groß, stolz, alt und reich ist, und ich darf mich daher wohl der angenehmen Vermutung hingeben, dass bei ihnen ein leichtes, nettes, hübsches Plätzchen offen ist, in welches ich wie in eine Art warmes Versteck hineinschlüpfen kann. Ich eigne mich, müssen Sie wissen, vortrefflich für die Besetzung eines derartigen bescheidenen Schlupfwinkels, denn meine ganze Natur ist zart und mein Wesen ist ein stilles, manierliches und träumerisches Kind, das man glücklich macht dadurch, dass man von ihm denkt, es fordere nicht viel. Große und schwierige Aufgaben kann ich nicht lösen und Pflichten weitgehender Natur sind zu schwer für meinen Kopf. Ich bin nicht sonderlich klug. Und was die Hauptsache ist, ich mag den Verstand nicht so sehr anstrengen. Ich bin eher ein Träumer als ein Denker, eher eine Null als eine Kraft, eher dumm als scharfsinnig. Sicherlich gibt es in Ihrem weit verzweigten Institut, das ich mir überreich an Ämtern und Nebenämtern vorstelle, eine Art von Arbeit, die man wie träumend verrichten kann. Also das ist natürlich ein Hinweis für alle, die sich heute um eine Stelle bewerben. Gell? Also wenn man so genau schreibt, was man möchte, dann kriegt man die Stelle wahrscheinlich eher doch nicht. Eben, diese Art von Arbeit gab es nicht.
Aber er war ja auch Schriftsteller. Das war ja vor allen Dingen sein Ansinnen. Ne?
Naja, also man kann es immer schwer abschätzen, was er nun wirklich wollte. Als er zur Rekrutenschule eingezogen wird, ist es für ihn eine Erleichterung. Anschließend wird er vom Arbeitsamt als Gehilfe in eine Stellung in Wädenswil vermittelt. Wädenswil ist eine Stadt am Zürichsee, wo er dem Erfinder Karl Dubler im Büro und bei der Vermarktung seiner Erfindung zur Hand gehen soll.
Leider ist er nachher dann auch, also möchte ich sagen, mehr oder weniger Konkurs gegangen.
Ne? Ja, ja. Die Geschichte des Ingenieurs und Erfinders Tobler und seiner Familie und des Gehilfen Josef Marti trägt autobiografische Züge. Der Ort Wädenswil heißt im Roman Bärenwil. Marti wird im Turmzimmer der Villa zum Abendstern einquartiert. Er wird Zeuge des Familienlebens. Die Tochter nässt ein, die Mutter schlägt die Kinder, also und er ist da die ganze Zeit toujours mit dabei. Tobler ruiniert seine Familie, seine Erfindungen, die Reklameuhr, der Verkaufsautomat für Gewehrmunition und ein mechanischer Krankenstuhl sind nicht marktauglich. Doch der Gehilfe soll ein Kopf sein und den wirtschaftlichen Erfolg herbeiführen. Jeden Morgen aufs Neue begibt sich Marti über eine schmale Treppe, die er Hühnerstiege nennt, in das Büro im Keller. Die Art und Weise, wie er seine mangelnden Fähigkeiten durch dienstfertiges und williges Verhalten ausgleicht, wirkt wie eine Parabel. Er arbeitete kopflos. Das heißt, er musste sich gestehen, dass ihm mancherlei durchaus notwendige Kenntnisse abhanden gekommen waren. Gewisse, für andere Menschen erstaunlich leicht zu erfassende Dinge, prägten sich ihm so merkwürdig schwer ein. Was war da zu machen gewesen? Sein Trost und sein Gedanke war die Vorübergänglichkeit der Stellung. Kopflos ist auch der Erfinder. Er vergeudet unbekümmert das Familienvermögen, macht Schulden und lebt in den Tag hinein. Wir ahnen, dass es kein gutes Ende nehmen wird. Und das tut es auch nicht. Der Roman erstreckt sich über eine Zeit von einem halben Jahr. Der Gehilfe bekommt überhaupt gar keinen Lohn für seine Arbeit. Und Robert Walser, soweit greife ich schon mal voraus, geht anschließend nach Berlin zu seinem Bruder Karl, der in Berlin als Bühnenmaler erfolgreich ist und schreibt hier ganz zügig seine drei Romane, Geschwister Tanner, Der Gehilfe und Jakob von Gunten. Dann verlässt ihn die Kraft. Er leidet unter Depressionen, kämpft zunehmend mit Alkoholproblemen und kehrt 1913 erschöpft und krank aus Berlin in die Schweiz zurück, wo er bei seiner Schwester Unterschlupf findet. Er hat später nicht mehr viel geschrieben. Ich sehe, unsere Zeit nähert sich dem Ende und ich habe da noch ganz, ganz viel, was ich aus der Biografie von Robert Walser vorlesen könnte. Was ich an der ganzen Sache noch spannend fand, das war, dass Robert Walser gerade während er in Berlin als Schriftsteller scheitert, der Lieblingsschriftsteller von Franz Kafka geworden ist, der zu diesem Zeitpunkt überhaupt noch...
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.